Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ist es unziemlich, präpotent oder vielleicht sogar ein Zeichen mangelnder Bescheidenheit, wenn man den Umstand, seinen 225. feiern zu können, zumindest an die kleine Glocke hängt? Darüber ließe sich selbstredend trefflich streiten. Wenngleich diejenigen, die darüber die Nase rümpfen wollten, im Allgemeinen nicht in die Verlegenheit kommen dürften, ein solches Alter in Aussicht zu haben. Aber sei es drum. Wir finden es in aller gebotenen Demut Berlin-typisch dufte. Immerhin kommt es ja nicht alle Tage vor, dass ein deutscher Wissenschaftsverlag die Höhen und Tiefen eben dieser 225 Jahre durch und überlebt habend ein fast schon methusalemisches Alter erreicht. So blicken wir in diesem Jahr dankbar und durchaus auch ein wenig stolz auf die Vergangenheit zurück. Was nicht heißt, wir würden uns exklusiv an vergangenen Veteranenheldengeschichten ergötzen. Also ehrlich gesagt schon, aber wir haben alle Sinne geschärft, eben nicht nur die alten Lorbeeren zu entstauben, sondern auch zukünftig in dieser wunderbaren Branche unsere Spuren zu hinterlassen. Es ist daher eine besondere Freude, anlässlich der nun endlich wieder an alter Stelle und in gewohnter Pracht stattfindenden Leipziger Buchmesse die Freude über unser Jubiläum zum Ausdruck bringen zu können. Nach viel zu langer Pause aus den bekannten Gründen findet diese auch außerhalb des Messegeländes außergewöhnlich lebhafte Leistungsschau nun wieder standesgemäß statt. Wenn Sie mögen, können Sie dort die Ihnen nachfolgend wärmstens ans Herz gelegten Titel persönlich in Augenschein nehmen. Rechts- und Staatswissenschaften. Till Zimmermann. Scherz und Witz in der Jurisprudenz. Ein Handbuch des Rechtshumors als Festgabe für das juristische Publikum. Die Juristerei ist keine Witzveranstaltung. Doch nicht alle Juratexte sind spaßbefreit. Im Ernst, wer hier etwas zum Lachen sucht, der findet. Diese spaßrechtliche Untersuchung fördert Erstaunliches zum Thema Rechtshumor zutage. Das Genre der juristischen Situationskomik dreht sich um Gerichtsentscheidungen zu irrwitzigen Geschichten, die das Leben besser nie geschrieben hätte. Mitunter hilft nur noch der Verweis an das jüngste Gericht. Auch das Kapitel über Jura-Comedy enthüllt Unglaubliches. Während sich der Gesetzgeber nur kleine Scherze erlaubt, sind rechtswissenschaftliche Fachbeiträge oft gehaltvolle Satire zwischen Scherz und Ernst. Den Gipfel der Frechheit erklimmt die Rechtsprechung. Urteile in Form von Märchen, Rätseln, Gedichten, Kochrezepten, Krimis, Sportreportagen, Wutanfällen und Nonsens provozieren die Rechts- und Geschmacksfrage, wo der Spaß eigentlich aufhört. Dieses Buch bietet rechtswissenschaftlich fundierte Unterhaltung auf bisher ungekanntem Niveau. Stefan Neuhöfer, Grundrechtsfähigkeit künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz, abgekürzt KI, ist in bestimmten Kommunikationsverhältnissen Träger von Grundrechten. Dieses Ergebnis lässt sich unter Heranziehung der postmodernen Rechtstheorie, aber auch aus dem gesicherten dogmatischen Besitzstand der Grundrechte begründen. Zahlreiche Grundrechte schützen nicht ausschließlich den Träger als solchen, sondern als impersonale Rechte einen kollektiven Prozess der Grundrechtsausübung, etwa den Kampf der Meinungen und damit auch Dritte. Interdisziplinär und ebenso in der Dogmatik einzelner Grundrechte ist anerkannt, dass die Handlungen bzw. Kommunikation von KI sich der Zurechnung zu Menschen entzieht. Diese Zurechnungslücke ist zu schließen, indem das Recht die Relevanz künstlicher Kommunikation durch die Grundrechtsberechtigung von KI anerkennt. Der Autor schlägt eine partielle Grundrechtsfähigkeit vor, abgestuft nach Kommunikationsverhältnis und jeweiligen Eigenheiten des betroffenen Grundrechts, die auch der Regulierung nicht entgegensteht. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Hubert Kiesewetter, der moderne Kapitalismus und seine Überlebenschance. In diesem Buch werden unterschiedliche Wirtschaftsformen der griechischen und römischen Antike, des Mittelalters, des Feudalismus, des Merkantilismus sowie des Industriekapitalismus dahingehend miteinander verglichen und überprüft, welche kapitalistischen Ausprägungen in ihnen aufgetreten sind und ob sie mit einem modernen Kapitalismus überhaupt verglichen werden können. Aus Sicht des Autors beginnt der moderne Kapitalismus mit der englischen Industrialisierung seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wenn es zutrifft, dass der europäische Kapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts vollständig neue Wirtschaftsformen entwickelt hat, dann müssen die vielfältigen Interpretationsversuche von bekannten Kapitalismusforschern wie Karl Marx, Friedrich Engels, Rudolf Hilferding, Werner Sombart, Max Weber und anderen auf ihre empirische Korrektheit hinterfragt werden. Darüber hinaus geht der Autor der Frage nach, welche Vor- und Nachteile mit einem modernen Kapitalismus für die arbeitende Bevölkerung verbunden waren und sind, und ob es gerechtfertigt ist, den heutigen Kapitalismus gründlich zu verändern, abzuschaffen oder durch ein alternatives System zu ersetzen, trotz der großen Gefahren für Freiheit und Wohlstand, wie wir sie in kommunistischen Staaten kennengelernt und miterlebt haben. Geschichte, Zeitgeschichte, Politikwissenschaft. Günther Berger als Herausgeber, Apostel des Friedens, die Korrespondenz zwischen Wilhelmine von Bayreuth und Voltaire. Zwar mutet die Anzahl der nur 46 überlieferten Briefe, die Voltaire und Wilhelmine von 1742 bis 1758 austauschen, nicht eben stattlich an, verglichen mit den 238 Briefen, die der Aufklärer und Luise Dorothea von Sachsen-Gotha in fast gleich langer Zeit einander schrieben. Zudem ist die hier vorgelegte Korrespondenz zeitlich sehr ungleich verteilt, hat es aber in sich. Einen ersten Schwerpunkt bilden die Jahre 1750 bis 1752, als es Voltaire nach zähem Ringen gelingt, mit dem Marquis d'Ademare eine adäquate Repräsentationsfigur nach Bayreuth zu vermitteln. Eine ähnlich hohe Frequenz zeigt der Briefwechsel 1756 bis 1758, also während der Anfänge des blutigsten Kriegs der Epoche. Da wollen die Fürstin und der Aufklärer zwischen Preußen und Frankreich vermitteln. Doch mit seinem Sieg über die Franzosen bei Rossbach im November 1757 macht Friedrich II. Als übermächtiger Spieler im Hintergrund dem Vermittlungsspiel ein Ende. Die Korrespondenz bietet ferner die Bühne für ein höchst amüsantes Rollenspiel, das den Standesunterschied zwischen dem Aufklärer und der Markgräfin elegant überspielt. Martina Hartmann: Es fragt die Welt nach meinem Ziel, nach deiner letzten Stunde nichts. Das Wissenschaftler-Ehepaar Hildegund und Ottokar Menzel, 1910 bis 1945. Durch die erstmalige Auswertung ungedruckter Quellen kann die Doppelbiografie das Leben des Wissenschaftler-Ehepaars in zahlreichen Facetten nachzeichnen und mögliche Zusammenhänge aufdecken, die Anfang 1945 zu einem Doppelsuizid führten. Ottokar Menzel, in Odessa als Sohn eines Münchner Orientalisten und einer wohlhabenden Russlanddeutschen geboren, trieb als Mitarbeiter zunächst das Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde, dann der Leibniz-Ausgabe bei der Preußischen Akademie seine akademische Karriere voran, bis er im Herbst 1941 in die kriegsgeschichtliche Abteilung im Oberkommando der Wehrmacht eintrat. Hildegund Rogner war geprägt durch ihre Freundschaft zu dem gefeierten Jugendstilkünstler Melchior Lechter und ihre Begeisterung für die Dichter Rainer Maria Rilke und Stefan George. Sie studierte Philosophie, Mathematik und Physik und arbeitete zunächst für die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt. Später war sie an der Herausgabe mathematischer Traktate des Nikolaus von Kues beteiligt. Einen erbaulichen Lesefrühling wünschend bin ich, Ihr Florian Simon.